Ja, lecker mehr. Bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein.
Mit Susanne Littke. Hallo, ich bin's, Daniela. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder bei Meno Mio dabei bist. Heute widmen wir uns wieder mal dem großen Thema Ernährung. Wir wissen, dieses Thema ist eines der vier großen Säulen, die uns einfach dabei unterstützen, dass wir uns gesünder, fitter, ausgeglichener und vor allem wohler in unserer Haut fühlen. Und ich weiß auch, dass das Thema Ernährung manchmal ja wirklich heikles ist, wo sich auch gerne mal die Geister scheiden. Empfehlungen und Ansätze gibt es wirklich reichlich, dennoch kommen unterm Strich viele Methoden unter Anführungszeichen auch auf einen grünen Nenner. Welcher das sein kann, warum die Ernährung so eine essentielle Rolle im Wechseljahre-Game spielt und noch viel mehr bespreche ich heute mit Nobody Told Me Gründerin Susanne Littke. Susanne, ich freue mich, dass du heute dabei bist.
Danke für die Einladung, Daniela.
Ich darf dich den Meno Mios ganz kurz etwas näher vorstellen. Du bist studierte Öktotrophologin, also eine Expertin für Ernährungs- und Haushaltswissenschaften, hast lange für und bei Google gearbeitet und dich mit 49 Jahren dann entschieden, noch einmal ja, anders abzubiegen. Du hast die Internetplattform Nobody Told Me gegründet und bist seit Herbst 2024 auch Autorin. Im Oktober hast du gemeinsam mit Dr. Christine Enzmann das Buch Somebody Told Me, Ernährung für Wohlbefinden und Energie in den Wechseljahren herausgebracht, ja, welches ein wunderbarer Leitfaden für einen Neustart in ein gesundes, langes Leben für Frauen ab 40 sein kann. Es gibt viel zu reden, es gibt viel aufzuklären, Susanne. Bevor wir loslegen, auch mit dir meine Einstiegsroutine, die da heißt So ein Glück und soll mit dem größten Mythos zu deinem Thema aufräumen. Also ich beginne den Satz, du vervollständigst ihn bitte. So ein Glück, dass...
dass mit 50 das Leben nicht vorbei ist.
Nobody told me, ist ja so. Also wenn Titel Bände sprechen, dann ja, nehme ich mal an, niemand hat dir über die Wechseljahre irgendwie Bescheid gesagt. Du hast dich ähnlich wie ich auch beim Thema Wechseljahre allein gefühlt und wahrscheinlich deshalb die Plattform Nobody told me gestartet. Erzähl, war das genau auch deine Intention?
Ja, das ist schon so. Niemand hat mir was über die Wechseljahre erzählt. Meine Mutter hat die Wechseljahre sehr schwer erleben müssen, leider auch aufgrund von der Fehlbehandlung. Das steckte mir so ein bisschen noch im Hinterkopf. Ich war Anfang 40 und fragte einmal im Jahr bei der Kontrolle bei meinem Frauenarzt, bin ich schon drin? Und er hat mich immer ausgelacht und hat gesagt, haben Sie den Zyklus noch regelmäßig und so. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, dann sind Sie noch nicht drin. Aber mehr wurde darüber auch nicht geredet. Dann war das Thema vom Tisch. Und dann habe ich aber gemerkt, da sind Veränderungen, körperliche und auch mentale Beschwerden, auch urogenitale Beschwerden. Und keiner hat mir die so richtig erklärt. Mit meiner Mutter haben wir damals, bin das dritte von vier Kindern, auch nicht wirklich drüber gesprochen. Wir haben nur gespürt, es geht ihr schlecht. Und wir haben gehört, Mama hat wieder eine Ausschabung, die musste spontan ins Krankenhaus. Ne? Die hatte 3 Ausschabungen zum Beispiel. Und die war dann auch zur Kur irgendwann. Und das heißt, ich habe gedacht, so wenn mir niemand was darüber erzählt, dann mache ich mich jetzt halt selber schlau. Und wenn ich das schon mache, dann kann ich das Wissen auch mit anderen teilen.
Wie du wahrscheinlich angefangen hast, hat es noch weniger gegeben, als wie dann bei mir 2023. Mittlerweile schaut das Gott sei Dank ganz anders aus, eben dank dir unter anderem. Also ich finde, die Wechseljahre sind ja etwas, jetzt ist die beste Zeit, um drinnen zu sein, oder? Wie siehst du
das? Ja, die Frauen, die jetzt reinkommen, die haben zumindest gute Literatur, die haben wirklich eine große Auswahl an Büchern, die sie zu Rate ziehen können. Die können sehr informiert in das Gespräch mit ihrer Gynäkologin gehen. Die Gynäkologinnen und Gynäkologen bilden sich mehr weiter. Das sieht man an dem Mitgliederzuwachs der Deutschen Menopausegesellschaft. Das wird bei euch ähnlich sein. Und insofern ist das schon jetzt eine bessere Zeit, als sagen wir noch vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren. Ich habe vor 5 Jahren gegründet. Ja, da war das eigentlich ein Brachland. Ja, die Wechseljahre waren das Stiefkind der Gynäkologie, finde ich jedenfalls, und wurden eben auch nicht thematisiert. Jeder Arzt, glaube ich, war froh, wenn er das Thema nicht auf dem Tisch hatte, weil er wusste, er öffnet hier die Büchse der Pandora und er kriegt die Patientin gar nicht so schnell aus dem Zimmer wieder raus, muss ihr dann viel erklären und kann dann ja auch nicht auf Podcasts wie deinen zum Beispiel verweisen. Podcasts gibt es auch, die hatte ich eben nicht erwähnt. Also mittlerweile ist es schon eine gute Zeit, so dass zumindest unsere Töchter oder auch die Frauen, die jetzt in ihren 40ern sind, dass die da wirklich gut informiert reingehen. Also kann ihnen zumeist, die können nicht mehr sagen, hat mir keiner gesagt. Und auch wir arbeiten, also wir, mein Team und ich arbeiten daran, dass wir unseren Namen irgendwann ändern müssen.
Voll super. Ich finde, gerade bei den Ärzten ist noch immer der größte Aufholbedarf. Es sind ja ganz viele Frauen, die nach wie vor, genauso wie du oder auch ich, von ihrem Frauenarzt abgeschasselt, sagt man bei uns in Österreich, werden im Sinne von, naja, sie haben ja die Regeln noch, was, Wechseljahre, sie sind viel zu jung zu einer Mitte 40erin und so weiter. Und ja, voll super, dass wir da auf so einem guten Weg sind. Bei dir ist ja so Hauptaugenmerk Ernährung. Ich habe es auch eingangs schon ganz kurz erwähnt. Es ist einfach neben Kraftsport und Bewegung, Stressmanagement, wo ich auch den Schlaf dazu zähle und ich sage mal das nötige Mindset, eines der großen Hebel, die es eben in den Wechseljahren zu aktivieren gilt. Du sagst ja sogar, Ernährung ist der größte unterschätzte Hebel, um Symptome zu lindern und neue Energie zu gewinnen. Warum?
Ich kann nicht sagen, weil ich es nicht beweisen kann, dass es der größte Hebel ist. Ich glaube, es ist der größte Hebel, aber ich kann sagen, dass ich glaube, es ist der größte unterschätzte Hebel, weil die Medizinerinnen und Mediziner, und man muss auch gleichzeitig die Lanze brechen für die Ärzte und Ärzte, ne? Die werden wirklich schlecht bezahlt, miserabel für eine Beratung für eine Frau in den Wechseljahren in Deutschland mit 16,89 € im Schnitt pro Quartal, egal wie häufig sie kommen. Da kann man den Ärzten auch keinen Vorwurf machen. Und das Medizinstudium, ich habe es gerade bei meiner Nichte gesehen, ist so pickepacke voll und vor allem auch mit Pharmazie-Themen, dass die diesen präventiven Charakter, den Ernährung hat, das lernen die nicht. Also das ist so, das sagt man dann in einem Satz, Ernährung ist wichtig und mediterrane Diät ist gut, ne, das ist bekannt. Aber Ernährung findet im Medizinstudium so gut wie nicht statt, es sei denn, man wird Ernährungsmediziner. Das heißt, eine Gynäkologin wird dir auch nicht auf dein Rezept schreiben, 500 Gramm Gemüse, 2 Esslöffel geschrotete Leinsamen, trinken Sie mal morgens Zitronenwasser, weil die das gar nicht wissen. Ich habe sogar eine Frauenärztin, die hat mich noch vor dem Essen von Phytoöstrogenen gewarnt. Ja, und dann ist man selber natürlich auch erstmal verunsichert. Jetzt habe ich die Skills und weiß, wo ich nachlesen muss und welche Studien ich mir angucken muss, um zu sagen, nee, das ist gar nicht so mit den Phytoöstrogenen. Aber dieses Wissen ist eben weit verbreitet. Und gleichzeitig verdoppelt sich das medizinische Wissen alle 5 Jahre. Wer kommt da noch mit? Und eigentlich bräuchte es zusätzlich, wir haben ein Gesundheitssystem, was auf Notfallmedizin ausgerichtet ist. Die Ärztinnen und Ärzte sorgen dafür, dass sie nicht sterben, ja, an einem Herzinfarkt, Schlaganfall und solche Sachen. Also, dass wir irgendwie danach noch gut weiterleben können. Und darauf ist die Ausnahme, das ist super. Ja, da sind wir weltweit mit an der Spitze. Aber in der Prävention, würde ich sagen, kriegen wir mangelhaft.
Absolut. Also ist ja bei uns auch nichts anderes in Österreich. Ist generell, glaube ich, ein Problem, dass es mehr ein Krankensystem als ein gesundes System ist. Und wenn einmal ein Arzt zu dir sagt, naja, und achten Sie einmal drauf, was Sie essen, das ist oft zu lapidar gesagt. Und wenn man dann einmal nachfragt, dann ist eh schon mal relativ schwierig, wirklich fundierte Informationen auch zu bekommen. Und ich glaube, das ist auch nach wie vor für viele Frauen generell in der Gesellschaft dieses, ja, ist was Gescheites, das ist ja oft gar nicht so einfach. Ja. Und es gibt ja auch so viele Mythen oder das musst du tun, damit das und das passiert und so weiter, gerade rund um die Wechseljahre. Was sind denn da so die häufigsten Irrtümer, die auch dir in deinem täglichen Tun begegnen?
Die Irrtümer ist, dass man mit Ernährung, dass man da nur bedingt was mitmachen kann. Ich habe ja Frauen, die bei mir in Ernährungskursen sind und dann zum Arzt gehen und einer hat die Rückmeldung gegeben, dass ihr Arzt gesagt hat, das kann gar nicht sein, dass 21 Tage Ernährungsumstellung das gebracht haben. So, der hat das in Frage gestellt. Das ist, glaube ich, der größte Irrtum, weil wir essen im Jahr eine halbe bis eine Tonne an Lebensmitteln pro Person. Und das hat natürlich eine Wirkung. Es hat nur natürlich kurzfristig keine große Wirkung, ist auch ein großer Vorteil. Also wenn wir einmal Currywurst Pommes essen oder ein Brathindel, so be it, ja. Haben wir hoffentlich genossen dann, wer es mag. Und davon kriegen wir noch keinen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Wenn wir das natürlich jede Woche machen, mehrmals und so, dann über Jahrzehnte, dann ist das gesundheitlich schädlich. Heißt aber in die andere Richtung, ein Salat oder eine Linsenbollo reicht noch nicht aus, damit wir lange gesund leben können. Und das ist wie mit Training, mit Bewegung. Das müssen wir eben, gutes Essen müssen wir auch trainieren, müssen es lernen, müssen das in unsere Routinen einbauen. Wie kriegen wir gesunde Ernährung in einem hektischen Alltag hin? solche Sachen. Das ist eine Trainingssache und das lernen wir nicht. Und wir lernen vor allem auch nicht kochen. Ich finde ganz wichtig, dass Kinder ab dem Kindergartenalter bis hoch zur Matura, zum Abitur, dass die kochen lernen. Und egal welches Geschlecht, ja, so dass die alle sich gut, wir haben als Gesellschaft verlernt, uns selber gut zu ernähren und sind dann natürlich auf die Ernährungsindustrie angewiesen, die das Gute meint, aber nicht macht. Nämlich die meinen uns gut und convenient mit Fertiggerichten zu versorgen, die zu zuckerhaltig sind, zu süß, zu fettig, zu wenig Ballaststoffe enthalten, zu wenig Vitamine, Mineralstoffe, zu wenig natürliche, gute Lebensmittel enthalten.
Und da dann, entschuldige, wenn ich das unterbreche, aber mir brennt da gerade so viel auf der Zunge, weil gerade bei diesen Produkten, die dann auch so vermeintlich mittlerweile mit grün oder gelb gekennzeichnet sind, was sie aber nicht sind, da wird halt dann ein bisschen geschraubt, ein bisschen weniger Zucker, ein bisschen mehr Fett, ist man dann schon im grünen Bereich. Ja. Ich bin auch große Verfechterin des 80-20 Pareto-Prinzip. Also ich schaue wirklich 80% mich gut zu ernähren und bei 20% denke ich mir, es ist okay, also weil ich glaube, auch gerade Ernährung, Essen, das ist sowas Emotionales. Ja. Viele Frauen aus unserer Generation, so wie ich, Baujahr 75, sind total diätgetrieben, so wie ich. Mhm. Ja. Ich war früher als Jugendliche, ich war einfach immer schon sehr, sehr groß. Ja. Ich bin, seit ich 12 Jahre alt bin, 1,78 Meter. Jetzt habe ich halt natürlich nie die Kleidergröße gehabt wie andere Kinder in meinem Alter. Also ich habe mich immer schon damit beschäftigt, was kann ich tun, um abzunehmen. Also diese Abnehmkultur. Und gerade bei deinem Programm und bei deiner Intuition geht es ja um ganz was anderes, als wie um abzunehmen, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern dass es einfach unumstritten so ist, dass mit der Hormonveränderung auch der Stoffwechsel beeinflusst wird, die Verdauung und die Fettverteilung. Da sind wir dann genau bei diesem Thema. Die Wechseljahre, kannst du schon mal sicher sein, 5 Kilo plus, die du nie wieder runterkriegst. Ja? Also um dieses gesund Essen und Iss was Gescheites nochmal aufzugreifen, wo sollten denn dann Frauen so ab rund 40 Jahre genauer hinschauen?
Weil ich glaube, die 5 Kilo, die Frauen so wahrnehmen im Schnitt, oder ich kenne so eine Studie aus den USA, sind 2,3 Kilo, sagen die, Frauen nehmen nicht speziell durch die Wechseljahre zu, die nehmen ihr ganzes Leben zu. In Deutschland sind es zwischen dem 20. und 60. Lebensjahr 12 Kilo im Durchschnitt pro Frau. Die einen mehr, die anderen weniger, die anderen gar nicht. So, und das ist aber nicht in uns rein programmiert. Das hängt natürlich mit der ganzen Ernährung zusammen, die uns so umgibt und die ganzen Bäckereien, wo man leckere Sachen kriegt, die ganzen die Lieferdienste, wo wir leckere Sachen kriegen. Und deshalb ist so mein Plädoyer, Ernährungsumstellung ja, Diät nein, weil Diäten sind nachweislich nicht erfolgreich, ja, sonst hätte sich ja irgendeine Diät mal durchgesetzt, außer die mediterrane Diät, die auch keine Diät in dem Sinne ist, sondern die Ernährung. Und ich empfehle Frauen spätestens ab 40, weil der Körper dann nicht mehr so verzeihlich ist. Der Körper hat bis 40 ganz viel für uns getan, damit es uns gut geht. Der hat auch viel mit sich machen lassen und es hat sich nicht beleidigt zurückgezogen, sondern war immer wieder für uns da. Und ab 40 hört das langsam auf. Da sagt der Körper, ey, wenn du dich jetzt nicht wirklich um mich kümmerst, dann wird das schwierig für uns beide mit in den nächsten Jahren. Ne? Und ab 40 empfehle ich den Frauen, eine Freundschaftsanfrage an ihren Körper zu stellen und sagen, hey, ich meine es jetzt wirklich ernst mit dir und was brauchst du, damit du gut für mich arbeiten kannst? Und dazu gehört, und das ist relativ einfach, das kann man machen, ohne einen Kurs zu belegen, 500 Gramm Gemüse am Tag zu essen. Das muss auch nicht jeden Tag hardcore so sein. Das kann mal ein Tag mehr, ein Tag weniger sein. Aber dass man sagt, Gemüse ist der Hauptbestandteil auf meinem Teller. Und zum Beispiel mein Gemüse heute Morgen oder mein Frühstück heute Morgen, da war schon Gemüse mit dabei. Das ist aber bei mir so, weil ich mich gelöst habe von der westlichen Ernährung, wo man morgens mit Brötchen oder Croissant beginnt oder Toast, wo man mittags vielleicht eine Nudel mit Pilzsoße oder mit Geflügel isst, irgendwie mit Hühnchen und wo man abends ein Käsebrot isst. Davon habe ich mich komplett gelöst. Das heißt nicht, dass ich das nie wieder esse. Ich komme gerade von meiner Mutter, die kocht sehr gesund, aber die hat natürlich noch dieses klassische Muster, ne? Wie man so isst, nachmittags ein Stück Kuchen und so. So, und dass man sagt, 500 Gramm Gemüse am Tag, darunter ungefähr 100 Gramm grüne Blattgemüse. Also Postelein, Rapunzel, ne, Feldsalat, dann Mangold, Spinat, die ganzen Kräuter, alles was grün ist. 100 Gramm sind relativ viel, weil man viel kauen muss bei grünen Blattgemüse. Dann so 200 Gramm Kohlgemüse. Und das alles, wo das Wort Kohl drin ist und eigentlich noch erweitert, Gemüse aus der Familie der Kreuzblütler, das sind wahnsinnig gesund für uns. Die wirken sich positiv auf unseren Östrogenstoffwechsel aus, weil sie so sehr gesunde sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. So, und dann kannst du bunte Gemüse, da kannst du, muss auch nicht dann 200 Gramm sein, es kann deutlich mehr sein, sowas wie Süßkartoffeln, Möhren, rote Beete, Postelein, wir haben heute gegessen Schwarzwurzeln, Zwiebel, Knoblauch, Porree, all solche Sachen, also alles andere. Wenn du das machst, bist du schon ganz weit vorn. Isst du mehr Gemüse als die meisten im Durchschnitt. Dann gibt's
voll. Und entschuldige, auch noch ganz kurz eine Anekdote, nur um das auch vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen. Ich habe eben auch gelernt, dass Proteine so ein großes Thema sind. Und da habe ich im Podcast mit der Sascha Waleczek, eine Österreicherin, die da sehr federführend ist bei dem Thema Ernährung, seither frühstücke ich auch anders. Also ich war noch nie so Brötchen oder Semmel mit Marmelade oder Croissant-Fan. Aber ich mache mir jetzt wirklich täglich und unser Biobauer mit den Eiern grüßt mich mittlerweile beim Namen. Mach mir immer Spiegeleier oder Eier in irgendeiner Variante. Schau immer Gemüse dazu zu geben. Das habe ich eben von dir. Und mein Mann war einkaufen noch vor einem Wochenende und hat irrtümlich 500 Gramm statt 250 Gramm Blattspinat mitgenommen. Na, das ist super, weil das haue ich dann einfach in die Pfanne rein, weil ich hasse nichts mehr wie kompliziertes Kochen und es muss bei mir immer schnell gehen. Und die zwei Eier schlage ich auf, mittlerweile lässt sich auch meine Tochter dazu überreden, also sind sie in der Früh drei Eier, ein Spinat dazu, Paprika dazu oder was auch immer und man startet ganz anders in den Tag und das glaubt man halt erst, wenn man es einmal ausprobiert hat.
Ja, richtig.
Genau. Aber ich wollte nicht deinen Faden. Das, also Gemüsehaken.
Gemüsehaken dran, genau. Obst ist auch okay. Wenn man Frauen sagt, essen Sie mal mehr Obst oder Gemüse, dann essen die meisten mehr Obst. Aber wir essen schon genügend Obst. In Deutschland haben wir die nationale Verzehrstudie. Die Frauen essen genügend Obst. Gerade die Frauen um die 50, die brauchen nicht noch mehr essen. Weil in Obst sind ganz viele Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, Mineralstoffe, Haken dran, super. Wenn wir sehr viel Obst essen, sagen wir mal eine halbe Ananas oder eine ganze Mango oder ein ganzes Netz Clementinen, dann nehmen wir leider auch sehr viel Fructose auf, noch viel mehr durch Trockenfrüchte. Also ich bin überhaupt nicht gegen Obst, aber Trockenfrüchte haben, Aprikosen haben 17 mal mehr Fructose getrockneter Form als frische Aprikosen. Und die Fructose, die macht eine Fettleber. Und in Deutschland haben, ich glaube, 20 Millionen Menschen haben eine nicht alkoholische Fettleber. Das kommt unter anderem auch durch die Fructose, die aber auch in Zucker enthalten ist. In den ganzen Süßgetränken ist Glucose drin, der Traubenzucker und der Fruchtzucker, die Fructose. Weil das zusammen gibt es den Haushaltszucker, die Saccharose. Und deshalb bin ich bei Obst ja weiter essen, aber muss jetzt nicht ausgebaut werden. So, und dann geht es um Ballaststoffe. Die bekomme ich vor allem über Hülsenfrüchte, über Nüsse, Saaten, über Vollkorngetreide, auch über Pseudogetreide, sowas wie Quinoa, zum Beispiel Buchweizen, Amaranth. Die bekomme ich natürlich auch übers Gemüse und auch ein bisschen übers Obst. Aber dass ich mir gute Ballaststoffquellen suche, ein totales Superfood sind die, und ich bin selten so, dass ich sage, das ist das Lebensmittel, was man unbedingt essen sollte. Aber meine Empfehlung, dass wir Frauen und Männer 2 Esslöffel geschrotete Leinsamen am Tag essen.
Warum geschrotet?
Weil wir in der Regel nicht so gut kauen. Und wenn wir die in unserem normalen Essverhalten essen, dann rutschen die so durch den Darm durch und sie tragen zu einem größeren Stuhlvolumen bei. Die Leinsamen, sondern so Schleimstoffe ab, das ist super. Aber man hat gemessen, dass von den guten Inhaltsstoffen, von den Lignanen, kommt nichts im Körper an. Die sind zu hart, die haben so eine harte Schale, die Leinsamen, da reicht die Magensäure nicht aus, um die anzuknacken. Und wenn wir sie aber richtig gut kauen oder eben schroten, dann machen wir es leicht, dass die Magensalzsäure angreifen kann, dass die Verdauungsenzyme angreifen können und dass die Darmbakterien angreifen können und all das Gute verwerten können. Die Darmbakterien haben eine ganz, ganz wichtige Rolle bei uns im Stoffwechsel, denn viele Stoffe werden erst durch die Darmbakterien aufbereitet, dass sie in ihre aktive Form umgewandelt wird. Die sekundären Pflanzenstoffe, das ist ein Zusammenspiel mit denen und wir vergessen, die zu ernähren und wir müssen die miternähren. Es geht nicht nur um uns, sondern um unsere Mitbewohnerin. Wir haben 38 Billionen Darmbakterien, also eine ganze Menge.
Würde mal so meinen, genau. Jetzt hast du gesagt, Ärzte glauben es ja auch nicht oder haben es nicht so am Schirm, sage ich mal, dass Ernährung insofern der große Hebel ist, um einfach wirklich Symptome lindern zu können. Mhm. Was sind das jetzt so für Wechseljahrssymptome, Susanne, die ich lindern kann mit der richtigen Ernährung?
Ja, ich muss einmal ausführen, warum glauben Ärzte nicht dran? Weil es nur ganz wenig Studien gibt. Es gibt eine Studie in den USA, die gemacht worden ist, da sind Frauen, ich meine, über 6 Wochen haben sie sich vegan ernährt an der Stelle. Das ist jetzt gar keine Empfehlung, man muss sich vegan oder so ernähren, aber in der Studie war das so. Und sie haben am Tag eine halbe Tasse gekochte Sojabohnen gegessen, gehören zu den Hülsenfrüchten. Und sie haben sich fettarm ernährt, was automatisch kommt, weil so keine Butter, Käse und solche Sachen isst, ne? So, und die haben ihre Hitzewallung deutlich reduziert. Häufigkeit hat sich reduziert, aber auch die Schwere der Hitzewallung hat sich reduziert. Das ist zum Beispiel ein Beschwerdefeld, was sich verbessert durch eine langfristige Umstellung der Ernährung. In 3 Wochen ist das schwierig zu schaffen, in 21 Tagen, die ich anbiete. Ist aber ja auch für viele Frauen auch schon richtig lang, 21 Tage die Ernährung zu ändern. So, dann sagen Frauen, Gelenkbeschwerden werden weniger. Das ist jetzt alles anekdotisch, ne? Das ist aus meiner Beobachtung, die ich erzähle. Jetzt haben Gelenkbeschwerden, sind multifaktoriell, die können ganz unterschiedliche Ursachen haben. Auch der Östrogenmangel in den Wechseljahren oder der Rückgang des Östrogens kann eine Rolle spielen. Die Ernährungsumstellung bringt nicht die Hormone zurück, die ich als 25-Jährige hatte. Was ich aber schaffe, ich schaffe eine bessere Balance zwischen Östrogen und Progesteron, weil meine Verdauung wieder besser funktioniert. Das ist ein wichtiger Aspekt. Viele Frauen sind von Reizdarm betroffen, gerade Frauen in der Lebensmitte, also Frauen sowieso überproportional und dann noch in der Lebensmitte, weil sich dort das Mikrobiom unter anderem auch umstellt. Und dann ist es der Einfluss unserer westlichen Ernährung, der da sicher auch eine große Rolle spielt. Und das sagen viele schon, dass sich die Verdauung deutlich verbessert. Also von Verstopfung hin zu normaler Verdauung. Ich sage dann immer, ihr müsst versuchen, die Banane zu schaffen. Hinten raus. Ne? Einmal täglich, Stuhlgang, idealerweise hat es die Form von einer Banane. Es kommt schmerzfrei raus. Es kommt so raus, dass ich eigentlich gar kein Klopapier bräuchte. Und ich habe das am nächsten Tag wieder. Also ich habe eine Durchschnitt.
Und es riecht nicht, habe ich auch gelernt, weil ich auch schon mal ganz zur Darmgesundheit gesprochen habe. Ja. Also ordentliche Verdauung riecht nicht.
Eigentlich nicht, genau. Klar, kann das, was ich merke unter der Ernährung bei Body Reset, wer sehr viel Grünes isst, das hat dann, wenn man das überhaupt sagen darf, es riecht dann ein bisschen manchmal wie im Pferdestall. Also es hat so einen anderen Geruch,
ja, ist weil, das super, oder?
Weil man sich überwiegend pflanzlich ernährt. Ne? Dann verändert sich auch ein bisschen die Farbe. Und idealerweise ist die Konsistenz dann so, dass es eben gut unseren Körper verlassen kann und die durchschnittliche Passagezeit sind 20 bis 30 Stunden. Also was ich heute esse, ist morgen verdaut und ausgeschieden. So, wie sind wir da jetzt hingekommen? Jetzt habe ich sowas, was ich öfter habe, nämlich Gehirnnebel.
Ja, das willkommen in meiner Welt. Das ist wirklich ganz schlimm. Wir haben eben gesprochen, welche Symptome man lindern kann.
Ja, okay.
Und wo die Ernährung tatsächlich der große Hebel ist.
Ich sage nochmal, was ich nicht leisten kann. Urogenitale Beschwerden lindern gilt nicht. Aber natürlich hilft es, wenn man weniger Zucker isst, dann füttert man Candida weniger an. Der hat aber weniger was mit Wechseljahren zu tun, sondern allgemein kann der verbreitet sein. Die Frauen fühlen sich wacher. Sie fühlen sich klarer, sie haben das Gefühl, sie können sich auch besser konzentrieren. Das kann durch verschiedene Faktoren der Fall sein. Einerseits bist du schmerzfreier, wenn du Gelenkbeschwerden vorher hattest, jetzt hast du weniger. Ich habe eine Frau, die sagt, oh, ich bin sonst morgens immer so steif aufgestanden und konnte kaum aus dem Bett und jetzt kann ich da so locker schmerzfrei die Treppe runter. Dann fühlst du dich natürlich wacher, weil du nicht immer auf den Schmerz konzentriert bist. So. Die Darmflora verbessert sich und dein Mikrobiom, also die Gesamtheit aller Lebewesen in deinem Darm, ist an Stoffwechsel für Serotonin, Dopamin, also an der Produktion beteiligt. 50% des Dopamins werden im Darm produziert, 80% des Serotonins, das Gehirn produziert auch natürlich. So, wenn du deine Glückshormone positiv beeinflussen kannst, macht dich das natürlich auch insgesamt zufriedener, du fühlst dich wohler und hast auch mehr Reserven im Kopf frei. Also das ist auch so ein Effekt.
Und entschuldige Susanne, muss schon wieder dazwischen grätschen, und man schläft einfach so viel besser. Und da finde ich, hat man auch schon mal ganz viele andere Zipperleins auch schon mal erledigt.
Total.
Ja, weil wenn ich einfach ausgeruht bin, funktioniert es einfach besser. Ja, dann ist man vielleicht auch schmerzfreier oder dann verzeiht man sich das ein oder andere oder und man startet halt einfach auch viel energiegeladener in den Tag. Ich finde voll wichtig, Studien sind voll wichtig, das ist überhaupt keine Frage, aber ich finde gerade bei solchen Themen, gerade bei Ernährung, was zutiefst Persönliches ist und so weiter, einfach einmal drauf ankommen lassen, einfach einmal ausprobieren, was macht es denn mit mir? Und das kann bei mir super sein, bei der nächsten Medium super oder wie auch immer. Bei mir tut Spinat besser, dir vielleicht Brokkoli oder schlag mich tot. Also ich möchte einfach nur ermutigen, dazu auszuprobieren. Und jetzt müssen wir um diese sagenumwobene 21 Tage sprechen, Susanne. Das ist nämlich dein Body Reset Kurs, den du anbietest. Und ich habe schon einmal erlebt, wie das denn ankommt, wenn du da in die Tiefe gehst, wenn du über diesen Kurs sprichst. Wir haben uns in Wien persönlich kennengelernt. Da warst du auf der Bühne und hast über den Body Reset Kurs gesprochen, der für manche, ich sage mal, ja fast radikal klingt. Klingt jetzt schlimmer, als es ist. Also bitte erzähl mal ganz kurz, wie resettest du denn den Body deiner Kundinnen?
Ich muss dazu ja in Wien auf dem Meno Day, da wurde ich gefragt, wie ist denn die Ernährung? Und ich habe den riesen Fehler gemacht. Ich habe erstmal damit angefangen, was man weglässt. Und der Raum wurde immer stiller. Und dann dachte ich, okay, das muss ich didaktisch anders machen. Also deshalb erstmal, man lässt mehr Gutes rein in den 21 Tagen. Und das ist eine Übungssache, wo ich eben genau von diesen 500 Gramm Gemüse spreche, wo ich von den 2 Esslöffel geschroteten Leinsamen rede. Dann, wenn die Frauen es vertragen mit dem Magen und mit den Zähnen, trinken sie morgens ein Glas Zitronenwasser, also verdünnten Zitronensaft, eine halbe Zitrone auf so ein großes Glas Wasser. Das hilft dem Körper zu entsäuern. Das Zitronenwasser versorgt dich mit Kalium, Magnesium, also schön basische Mineralien. Und das lässt du mehr in den Körper rein und mehr Hülsenfrüchte, also deine Proteine über Hülsenfrüchte oder Hülsenfrüchte in Kombination mit Hafer, weil Hülsenfrüchte plus Getreide gibt ein vollständiges Aminosäureprofil, also gute Proteine. Und das lernen die Frauen. Da gibt's auch Rezepte dazu. So, und wenn ich mehr von dem einen reinlasse, muss ich ja irgendwas weglassen. Das erste fällt den Frauen noch ganz schwer, das ist auch easy, weil es ist Alkohol und rotes Fleisch, Wurst, Schinken, Wurstwaren, solche Sachen. Das geht relativ einfach und lass nicht alles auf einmal weg, sondern schrittweise. Im zweiten Schritt kommt der Zucker weg. Erstmal Süßgetränke, Limonaden, Süßgebäck, also alles, was süße Süßigkeiten, Gummibärchen. Aber die Frauen, ich sage dann immer gute Alternativen, die können dunkle Schokolade essen. Also 30 Gramm dunkle Schokolade ab 80% Kakao ist super, ja. Ne, weil die Schokolade enthält ein bisschen Magnesium, die enthält Polyphenole, also so gute sekundäre Pflanzenstoffe, die macht nachweislich glücklich und kann man gut essen. Und das Interessante ist auch, wenn man dunkle Schokolade isst, dann giert man nicht nach mehr. Man isst, also für einige mag das erstmal sehr bitter sein, aber man kann sich ja langsam hocharbeiten. Von 40% Kakaoanteil, dann irgendwann hat man 70%, irgendwann hat man 80%. Ich habe hier gerade 95%ige liegen und die ist wahnsinnig lecker.
Oh, wow.
Genau, weil die ist lecker. Also die, man kommt dann allerdings auch mal, das Geld, was man beim Wein einspart, investiere ich dann in Schokolade.
Ja, wollte gerade sagen, also bei der Schokolade kommt ja da voll viel drauf an, was du da isst und was du da quasi dir gönnst, ja. Weil das ist wirklich ja Gönnen dann, ja. Genau.
So, dann in der Phase 3 sind Milch und Milchprodukte, Käse vor allem. Alles, was ich jetzt sage, heißt nicht, dass wir das für immer nicht mehr essen. Ich esse alles. Alles auch von den Dingen, wo ich jetzt sage, die lassen wir weg, esse ich, aber eben zu einem ganz geringen Anteil. Das hat sich dann über die Jahre auch verschoben, dass ich es heute auch nicht mehr brauche. Ich brauche heute keine Käseplatte mehr. Ich kann aber verstehen, dass das für viele Frauen, oh Mann, jetzt soll ich mal Käse weglassen und so. Käse ist halt ein großer Klumpen Fett, muss man so sagen, und Salz. So, und zwar gesättigte Fettsäuren. Das ist nicht gut für unser Herz, das ist nicht gut für unsere Blutgefäße, auf Dauer über Jahrzehnte gegessen. Ab und zu mal ein Stück Käse genossen, gar kein Problem. Aber heute packen wir Käse über alles. Aufläufe, Pizza, Suppen, alles Mögliche. So, und die Milch ist dann eben auch sogar mehr Kalorien als Cola. Ja?
Was?
Ja,
wow.
Hat natürlich auch damit Eiweiße und Fette, also eine andere Art von Kalorien, aber bisschen Milchzucker ist noch drin. Wir lassen die Milch einfach mal weg, weil man so gewohnt ist, man trinkt den Cappuccino mit einem großen Glas Milch eben dazu. Also es ist ja dann, da ist nicht den Latte Macchiato, meinte ich jetzt. Und dann in Phase 4, für alle Frauen, die schlecht schlafen, lassen wir das Koffein weg. Alle anderen können weiter Kaffee trinken, ganz normal. Ich gebe dann Tipps, welche Art von Kaffee. Filterkaffee ist gesünder als Kaffee, der auf andere Zubereitungsarten zubereitet wird. Also French Press, Siebträger. Gerade wer einen höheren Cholesterinspiegel hat, die sollte Filterkaffee trinken. Der Kaffee hat ganz viel Gutes. Der hilft der Leber bei der Entgiftung. Aber wenn er Koffein enthält und ich nicht schlafe, dann ist das eben das erste Mittel, wo ich sage, dann runter vom Koffein. Manche Frauen trinken, wundere ich mich mal, 4 Espresso morgens oder insgesamt 8 Tassen Kaffee, wo ich sage, ja, ein bisschen weniger wäre schon gut. Also es gibt da einen Zusammenhang natürlich auch mit dem Cortisolspiegel. Das Koffein führt zur Ausschüttung von Cortisol im Körper. Das ist für viele nicht ein Problem. Für manche Frauen in Lebensmittel, die eh schon am Rad drehen, kann das ein Problem werden, ne? Noch mehr Cortisol. So, und dann gucken wir uns das Getreide an und sagen, was gibt's denn für bessere Alternativen zu Getreide? Also es gibt Hafer. Hafer ist auch ein Getreide, ist aber unter allen Getreiden ganz besonderes Getreide, weil es sehr gute Ballaststoffe enthält, die Beta-Glucane, die nachweislich einen cholesterinsenkenden Effekt haben. Und bei Diabetikerinnen und Diabetikern, die machen Hafertage, um ihr Mikrobiom wieder positiv zu beeinflussen. Die Beta-Glucane sind so gut fürs Mikrobiom, das hat dann eine blutzuckersenkende Wirkung. Also Hafer ist erlaubt, Quinoa, Buchweizen, Amaranth, solche Sachen. Aber wir lassen mal alles weg, was Gluten enthält. Gluten ist ein sehr hochwertiges Protein, ist nicht per se schlecht. Aber wenn Frauen einen Reizdarm haben, dann ist da schon was im Argen. Und bei manchen Menschen, in Deutschland sind 7% der Menschen, die reagieren auf Weizen. Entweder weil sie eine Weizenallergie haben, weil sie eine Zöliakie haben, also eine Glutenunverträglichkeit. Oder sie haben eine Nicht-Zöliakie-Sensitivität. Sie reagieren auf andere Stoffe im Weizen oder auch im Roggen oder auch in der Gerste oder auch im Dinkel. So, wir lassen das Getreide weg, weil wir weiter Hafer dürfen. Essen wir zum Beispiel Hafer statt Reis. Hafer hat gegenüber Reis so viele Vorteile. Ihr habt eine ganz tolle, jetzt habe ich es gerade gehört. Ihr habt, das muss ich kurz holen. Wenn ich sagen darf, ihr habt in Österreich den Biohof Müllner. Die produzieren selber Hafer wie Reis. Das ist eine Bäuerin, ganz toll, die baut auch schwarze Bohnen an, die baut Sojabohnen an in Österreich und also ganz,
okay, cool. Ich werde sie kontaktieren.
Ganz tolle Produkte. Und dann garst du dir, wenn du ein Reisgericht hast, nicht mehr den Reis, weil der weiße Reis hat einen ganz großen Stärkekörper, viele Kohlenhydrate und wenig Proteine, wenig Fette, wenig Ballaststoffe. Selbst der Vollkornreis hat nicht so viele Vorteile. Nimmst du den Hafer, hat der tolle Ballaststoffe, gute Proteine, bisschen Fett und insgesamt weniger Stärkekörper und eben diese besonderen Ballaststoffe. Also das ist einfach, das Bessere ist der Feind des Guten, ja. Und dann in der Phase 6 lassen wir die Fructose weg, die wir eigentlich schon weglassen, seitdem wir den Zucker weglassen, weil der Zucker enthält Fructose. Unser Haushaltszucker ist ein Zweifachzucker, der aus einem Molekül Traubenzucker und einem Molekül Fruchtzucker besteht. So, und wenn wir den Zucker weglassen, lassen wir automatisch die Fructose weg. Was wir dann in Phase 7 ist das ja noch machen, ist, wir lassen die Trockenfrüchte weitestgehend weg. Also nicht mehr nur, weil man denkt, das ist ja natürliche Süße, das ist ja gar kein Zucker, das kommt ja aus der Frucht. Ist das trotzdem ein Zuckerangriff auf unsere Leber und die Leber wandelt die Fructose anders als die Glucose in Fett um. Ja, die Glucose kann man speichern. Es gibt Kohlenhydratspeicher im Muskel, in der Leber. Die Fructose, der Speicherplatz, ist das Fett, also im Bauchraum, um die Leber, in der Leber, um die Organe rum, das ist das sogenannte viszerale Fett. Und das wollen wir vermeiden. Und damit wäre ich bei Menobelly. Also was kann ein Body Reset noch bewirken? Der Menobelly wird weniger. Der Bauchumfang nimmt ab. Das berichten Frauen. Die messen sich, wenn sie wollen, nämlich zu Beginn des Kurses, die vermessen die Hüfte und die Taille. Das gibt so Taille-Hüfte-Quotient, um zu gucken, sitzt das Fett eher auf der Hüfte, wo es bei uns Frauen eigentlich sitzen soll, oder sitzt es eher in der Taille. Und wenn ich eine stärkere Taille als Hüfte habe, dann weiß ich, da sitzt zu viel im Bauchraum. Das ist das gefährliche Fett. Genau, und in Phase 8 schauen wir auf Umweltgifte, insbesondere auf die endokrinen Disruptoren. Das sind Stoffe, die mit unserem Hormonstoffwechsel interagieren. Das heißt, die setzen sich an die Hormonrezeptoren und lösen eine Wirkung aus. Die sind dafür aber gar nicht gedacht. Und das sitzt in Pestiziden, sind solche endokrinen Disruptoren drin. Wir haben ungefähr, fast 100.000 chemische Stoffe in der Umwelt. 1.000, schätzt man, sind endokrine Disruptoren, darunter vor allem das BPA, das war bis 2019 in Deutschland in Kassenzettel noch zugelassen, und die Phthalate. Phthalate findet man in Parfums zum Beispiel oder in PVC, in Yogamatten, die aus PVC sind zum Beispiel, in Gummiprodukten. Und dann gibt's noch weitere, Natriumlauryl-Sulfat, was in Reinigungsstoff ist, in Zahnpasta, in Reinigungsmittel. Also es gibt ganz viele unter den 1.000. Und da lasse ich die Frauen mal mit entsprechenden Apps durch ihren Kosmetikschrank gehen. Die scannen die Produkte und kriegen dann die Rückmeldung, ist gut oder ist nicht gut. Nagellack ist so... Da wäre ein wasserbasierter Nagellack schon mal besser.
Wollte gerade sagen, ja, da trifft dann wahrscheinlich der Schlag, was man eben alles nicht weiß.
Aber gerade bei den Parfums und gerade wer Söhne und Töchter hat, wenn deren Parfums und Deos nicht explizit phthalatfrei sind, dann sollten sie beim Hersteller anfragen, weil Phthalate reproduktionstoxisch sind. Ja, die machen uns unfruchtbarer und ganz genau auch BPA. Also möglichst diese Stoffe reduzieren. Das heißt, in der Küche sensibilisiere ich dafür, dass nur Porzellan, Glas, Holz, Edelstahl, Gusseisen zum Einsatz kommen und dass man nicht mit Gummi irgendwie Gummi und Hitze zusammenbringt, dass man bei Konservendosen darauf achtet, dass man säurehaltige Lebensmittel nicht aus Konservendosen kauft, also keine Tomaten in der Dose, sondern Tomaten im Glas. Bei Hülsenfrüchten ist es kein Problem. Die Bohnen, Linsen, die kann man ruhig in der Dose kaufen. Aber alles, was Säure enthält oder wo Hitze mit Kunststoffen zusammenkommt, da können diese Stoffe eben eher rausgezogen werden aus dem Material. Und dann nehmen wir sie in den Körper auf. Und das wollen wir vermeiden.
Was ich raushöre, für die meisten Frauen ist Zucker so ein bisschen die größte Challenge, weil du das auch so betont hast irgendwie. Für mich persönlich wäre es zumindest. Und was ich mich auch frage, weil ja doch vieles an bequemen Lebensmitteln oder Bequemlichkeiten, sage ich jetzt einmal, wegfällt. Wie gut muss ich kochen können, um deinen Body Reset Kurs A, gut zu mitmachen zu können und B, auch wirklich nachhaltig zu implementieren?
Ich habe einige Frauen, die sagen vorher, ich habe keine Lust zum Kochen. Ganz ehrlich, wie soll das gehen? Ich gebe Tipps für gute Fertiggerichte. Wie kann ich auch Fertiggerichte so aufwerten mit einfachen Dingen? Kaufst dir eine Möhren-Ingwer-Suppe im Kühlregal, nimmst dir einen Spinat, schneidest den fein und ziehst den unter die heiße Suppe und dann hast du noch nicht mal gekocht und dann ziehst du dir vielleicht noch deine 2 Esslöffel geschrotete Leinsamen darunter, weil die sind mehr oder weniger geschmacksneutral und hast eine sehr gute Mahlzeit. Also, und es gibt gute Tiefkühlgerichte mittlerweile. Wichtig ist immer, dass ich die Inhaltsstoffe verstehe, dass ich sie aussprechen kann, dass ich sehe, sie sind ohne Farbstoffe, ohne unnütze Zusatzstoffe, die da eben auch gar nicht reingehören. Darauf würde ich achten. Und dann ist die Küche nach dem Body Reset eine einfache Küche, weil du guckst immer, wo ist mein Gemüse? Das kann roh oder gegart sein. Viele Frauen machen sich Ofengemüse. Dann hat man natürlich eher so stärkehaltige Knollen wie rote Beete, Möhre. Dann würde ich mal noch sagen, wo ist denn jetzt hier das grüne Blattgemüse oder das Kohlgemüse? Aber du kannst fermentiertes Gemüse immer im Kühlschrank haben. Ich habe immer ein Glas eingelegte Zwiebeln. Geht ganz einfach. Rezept habe ich bei uns auf der Seite. Du kannst immer fertiges Sauerkraut dir kaufen im Markt, im Supermarkt, auf dem Markt auch. Du kannst es dir mitbringen. Fermentiertes Gemüse ist auch Gemüse und da musst du nichts machen. Das kannst du so nehmen.
Also ich würde sagen, auf jeden Fall mal einen Versuch wert, sich einmal auf dieses Experiment einzulassen und auch um zu sehen, wie vielfältig eigentlich Küche und Kochen sein kann oder eben dieses leidige unter Anführungszeichen Thema Gemüse. Susanne, die Kurse, die sind live oder nur ganz kurz, wie stelle ich mir das vor? Weil auch ganz cool, erstens, du nimmst ja an die Hand, glaube ich, und der Community-Gedanke, oder? Weil das mache ich ja nicht alleine dann die 21 Tage.
Du kannst es ganz allein für dich machen, wenn du sagst, ich will das hier für mich allein machen. Wir haben einen Videokurs. Die Inhalte sind identisch, egal welches Format das ist. Du hast einen Videokurs, aber du hast immer die Möglichkeit, in eine WhatsApp-Gruppe reinzutreten und dort kannst du Fragen stellen. Da bin entweder ich oder wir haben eine Studentin der Ernährungswissenschaften, die dort Fragen beantwortet. Das heißt, da findest du auch andere Frauen, die teilweise auch die Fragen beantworten, die Rezepte teilen, die zu Beschwerden sagen, man, das habe ich auch. Also da ist ein Austausch da. Im Live-Kurs ist es so, der findet auch online statt, aber wir beginnen an demselben Tag gemeinsam und ich halte die Vorträge live. Also da läuft kein Band, sondern ich halte die Vorträge live und ich bin dann in dem Moment für Fragen da und begleite die 21 Tage dadurch. Und die Frauen können sich eine Budine, ein Buddy wünschen und dann matche ich die mit einer anderen Frau und dann haben sie neben der großen Gruppe auch die Möglichkeit, zu zweit mit einer anderen Teilnehmerin sich auszutauschen. Gerade wenn man sagt, ey, hast du das auch so verstanden? Oder also wenn man Rückfragen hat, man will nicht immer in einer großen Gruppe fragen, dann hat man da die Möglichkeit. Das ist richtig. Ich habe vorhin vergessen, ein ganz wichtiges Symptom der Wechseljahre sind die abnormalen uterinen Blutungen, also die ganz heftigen Monsterblutungen, die gerade überproportionell Frauen in der Perimenopause haben und einen Großteil der gynäkologischen Beratungsgespräche in dieser Lebensphase ausmachen. Diese heftigen Blutungen, wo teilweise große Blutkoagel abgeblutet werden, hängt mit der Östrogendominanz zusammen, die wir im Rückgang der Hormone haben wir trotzdem eine Dominanz, nämlich des Östrogens in der Regel. viele Frauen. Und das führt dann zu diesen ganz stark aufgeblauten Schleimhäuten, also Gebärmutterschleimhaut, die dann irgendwann abgeblutet wird und teilweise abbricht, vor Gewicht auch. Dass einige Frauen dann auch, wie meine Mutter, eine Ausschabung brauchen, weil die Beschwerden eben so stark sind. Das wird weniger. Ich habe eine Teilnehmerin, die war nacheinander bei zwei Gynäkologen. Der zweite sagte dann mal, ja, informieren Sie sich mal wegen Östrogendominanz. Das ist kein Begriff der Schulmedizin. Aber es gibt es, zumindest in der Beobachtung. Und die ist dann zu mir in den Kurs gekommen. Die hat gesagt, Susanne, ich hab jetzt mein halbes Leben zurück, weil die Hälfte meines Monats war ich beschäftigt mit meiner Periode. An den Tagen, wo es besonders stark war, habe ich die Windeln meines jüngsten Kindes getragen.
Boah.
Genau.
Wow.
So, okay. Und die hat jetzt wieder einen normalen Zyklus. Und das geht, wenn man durch die Ernährung kannst du das Östrogen besser verstoffwechseln und ausscheiden. Also der Östrogenstoffwechsel ist so, der Körper hat die Möglichkeit, über den Darm nochmal ausgeschiedenes Östrogen wieder zu resorbieren. Dazu braucht er bestimmte Bakterien, die das können. Und gleichzeitig hat er durch die Ballaststoffe, die da sind, auch die Möglichkeit, dass das Östrogen, was raus soll, aber auch schneller ausgeschieden wird. Also je nachdem, bin ich auf einem ganz niedrigen Östrogen und der Körper hungert nach Östrogen, kann er sich mehr rausziehen aus dem Darm oder aber kann sagen, nee, das soll mal schön rausgehen hier und bitte heute noch ausscheiden. Weil wenn ich nicht jeden Tag Verdauung habe, dann sind die Stoffe, die der Körper ausscheiden will, länger im Darm und können rückresorbiert werden. Und das ist im Fall von Gallensäuren nicht gut, also nur bedingt gut, ne, weil die kommen dann, also die werden rückresorbiert, aber das Teil soll eben auch ausgeschieden werden. Und im Teil von Östrogen kann das eben auch nachteilig sein, wenn wir zu viel davon zurückresorbieren, dann haben wir die Östrogendominanz weiter. Und das schafft den Body Reset.
Und das alles in nur 21 Tagen. Wie man mit dir Kontakt aufnimmt, wo es diesen Body Reset Kurs wie gibt, gebe ich dann voll gern in die Shownotes. Mhm. Susanne, zum Abschluss würde ich gern noch ein paar Fragen aus der Community aufgreifen. Da würde zum Beispiel die Petra wissen, wie viel Gramm Eiweiß pro Körpergewicht wären in den Wechseljahren ideal und wie schafft man eine hohe Eiweißmenge bei Adipositas Grad 2 ohne zu sauer zu werden, Stichwort Sodbrennen und Reflux. Es gibt ja da so eine nette Formel, wie man es errechnet, wie viel Gramm Eiweiß man pro Kilo Körpergewicht zusammenbringen soll. Genau, kennst du die auswendig?
Ja, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und bei Frauen ab 65 sind es dann 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also eine 70 Kilo schwere Frau bei 0,8 Gramm bräuchte die 56 Gramm Eiweiß und bei 1 Gramm bräuchte sie 70 Gramm. Die nationale Verzehrstudie sagt, dass die meisten Frauen genügend Eiweiß bekommen, basierend auf den 0,8 Gramm, die empfohlen wurden, weil sie fragt ja nach der idealen Menge und die ideale Menge kenne ich nicht, kenne die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Viele Experten in Wechseljahren empfehlen höhere Proteinmengen. Ich halte mich aber an das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Und darauf kommen auch die meisten. Gerade weil die meisten Menschen mehr essen, als sie verbrauchen. Und damit essen wir automatisch auch mehr Proteine. Und wir kommen auf die Menge. Wer darauf nicht kommt, sind junge Frauen, 19 bis 24. Und die Hochbetagten, Frauen ab 80, die nicht mehr gut kochen können, die vielleicht auch Fleisch nicht mehr beißen können so gut. Da hat man eher ein Proteindefizit. Und da ist auch wichtig, drauf zu schauen, dass die auf ihre Proteine wieder kommen. Die meisten in der Lebensmittel brauchen sich, das heißt, ich empfehle keine Proteinshakes, sondern ich empfehle, wenn ich Vegetarierin bin, dann clever zu essen, also Hülsenfrüchte mit Hafer zu kombinieren, um vollständiges Aminosäureprofil zu haben, Soja zu essen, keine Angst vor Sojaprodukten, also Tofu, Sojajoghurt, Sojamilch. Es hat eher eine schützende Wirkung, das weiß man heute, selbst Frauen mit Brustkrebserfahrungen können gut auf normale Mengen Sojaprodukte zurückgreifen, weil man eher den schützenden Charakter sieht. So, jetzt fragt sie ja, sie will nicht übersäuern, Eiweiß wird sauer verstoffwechselt, das ist richtig. Und bei ihr würde ich sagen, aus den 500 Gramm Gemüse eher ein Kilo Gemüse am Tag machen. Also wenn sie runter möchte von ihrer Adipositas und gleichzeitig eben auch die Sorge, dass sie weiter übersäuert, wenn sie, weil bei Diabetes, den sie auch hat, da kann man zum Beispiel Fleisch und Käse zunächst eigentlich gut essen, weil es kurzfristig den Blutzuckerspiegel nicht erhöht, aber langfristig ist es auch nicht gut. Ne? Wie ich daran gehen würde, ich würde mir Zeit dafür nehmen, für das Thema, also das Priorisieren. Und ich glaube, ich würde anfangen mit einem Wanderfasten. Es gibt so Angebote, wo man in der Gruppe wandert und fastet. Das wird begleitet. Aha. Man ist da nicht alleine. Man trinkt viel. Dann hat man schon mal ganz viel geschafft. Man erhöht wieder die Insulinempfindlichkeit der Zellen. Weil das ist beim Diabetes, sind die Zellen reagieren nicht mehr auf das Insulin. Und damit hat man erhöhte Blutzuckerspiegel, spritzt dann zusätzlich Insulin, um das reinzupressen, die Glucose in die Zellen. Aber es wird immer extremer dann, ne? So, also sie muss ihre Zellen wieder insulinempfindlicher bekommen und deshalb erst fasten und dann direkt mit einem Kilo Gemüse am Tag anfangen und Gemüse priorisieren und sich erstmal keine Sorgen um das Eiweiß zu machen. Der Körper geht ja dann an seine eigenen Reserven. Der wird auch ein bisschen Eiweiß, er soll ja überwiegend Fett abbauen und nicht das Eiweiß, er soll nicht die Muskeln abbauen, das ist wichtig. Das heißt, sie soll bei Bewegung bleiben, ne, dass sie ihre Muskeln fordert, dass sie nicht abgebaut werden. Und trotzdem wird der Körper aus allem, was er da hat, irgendwie wird er sich noch was zusammenbauen, so dass sie gar nicht so viel zuführen muss von außen. Und dann würde ich auf Nüsse und Saaten setzen. Natürlich jetzt nicht Nussmuse essen, sondern eher Nüsse machen. Und ein ganz einfacher Hack, den jede Frau machen kann: Alles, was sie im Mund hat, kaut sie so lange, bis es Suppe geworden ist. Ja, weil das ist bei einer Suppe ist das ganz einfach, ne? Eine pürierte Suppe, da muss ich nicht lange kauen, aber bei einem Saatenmüsli, wie ich das anbiete, da isst man dann deutlich länger. Damit isst man langsamer, man ist aber auch schneller satt. Also man braucht weniger, um satt zu werden. Und dann kommt man irgendwann, ich würde mir dafür mal ein Jahr Zeit nehmen, da kommt man dahin, dass der Körper sich irgendwann, man braucht weniger Kalorien, also man hat nicht mehr den Kalorienüberschuss, man isst das Richtige. Es ist keine Diät, sie muss keine Kalorien zählen, sie braucht auch kein Eiweiß ausrechnen. Wenn sie das Richtige isst, die kommt schon auf ihre Mengen. Wenn sie Nüsse, Saaten, Hülsenfrüchte, Hafer isst, wenn sie ein bisschen Fisch isst, dann kommt sie auf ihre Proteinmengen. Sie kann Joghurt essen, noch als gute Proteinquelle auch. Und dann aber trotzdem Gemüse priorisieren, morgens, mittags, abend.
Zum Thema Kauen. Ich war ja letztes Jahr im FX Meyer Retreat in Bad Bleiberg und da habe ich auch gelernt, wie wichtig es ist zu kauen und dass eben die Verdauung tatsächlich im Mund beginnt. Und das ist wirklich, ja, muss man sich auch erst daran gewöhnen, aber das ist wirklich easy zum Umsetzen. Die Evelyn Hochenberg fragt: Wie kann ich trotz stressigem Alltag und mäßigen Kochkünsten eine gesunde Ernährung in meinen Tagesablauf integrieren, ohne stundenlang in der Küche zu stehen? Also das dürfte wirklich so ein Thema sein. Ja. Und wie schaffe ich es, dran zu bleiben?
So ganz ohne Kochen wird es schwierig, so, ne? Wobei ich eben auch im Kurs erlebe, dass einige Frauen sagen, die haben wieder Spaß am Kochen gewonnen, von gar keinen Spaß, so. Aber das würde ich jetzt gar nicht von jeder Frau erwarten. Die wirklich keine Lust haben, sagen, ey, ich brauche es total einfach, denen empfehle ich, besorgt euch einen Thermomix. Kann man, also ich habe selber keinen, weil ich so gerne koche. Für mich ist das mein Yoga oder meine Meditation, ne? Aber wenn man sagt, das ist überhaupt nichts für mich, holt euch einen Thermomix. Wir haben zum Beispiel auch aus den Body Reset Kursen hat sich eine WhatsApp-Gruppe ergeben. Das sind alle Frauen mit Thermomix und die tauschen da Body Reset-freundliche Thermomix-Rezepte aus. Und eine andere Teilnehmerin hat gesagt, der Inder um die Ecke hat den Umsatz seines Lebens mit ihr gemacht während der 3 Wochen. Also wenn Geld nicht so ein Thema ist, dann kann man natürlich in der mediterranen Küche gucken, die levantinische Küche kann man essen gehen. Wenn man zum Italiener essen geht, Salat mit Fisch geht immer. Minestrone, Ribollita, also diese italienischen Hülsenfrüchtegerichte sind super. Und in der levantinischen Küche Hummus, die ganzen eingelegten Gemüse, angemachter Blumenkohl, solche Sachen. Also wenn man jetzt eher außer Haus verzehren möchte, was nicht gut funktioniert, sind Nudelteller. Aber es gibt ganz tolle Proteinnudeln, die 40% Proteinanteil haben. Die werden auf Basis von Hülsenfrüchten gemacht. Das ist mein Fastfood. Ich mache Nudeln aus schwarzen Bohnen und ich habe ein Schwarzkohlpesto und das alles drin. Ne? In dem Pesto sind Nüsse, Saaten drin, gutes Öl und in den Nudeln sind gute Proteine und Ballaststoffe drin. Das kann man gut essen. Das ist ein Fastfood, aber es ist eben gesund. Und man hat nicht das Gefühl, man muss ja auf was verzichten, sondern es ist richtig lecker.
Wie schafft man es, dran zu bleiben?
Training, Training, Training. Das ist wie mit allen Sachen. Idealerweise zieht die Familie mit, der Partner. Ich habe auch Männer, die den Kurs mitmachen, weil sie entweder essen, was auf den Tisch kommt. Ja,
gezwungenermaßen, genau.
Oder aber weil sie zu Hause kochen. Und da habe ich jetzt im letzten Kurs war ein Mann, der hat sich dann zum Ende auch gemeldet. Das hat seinen Langzeitzuckerwert reduziert. Also der war schon in einer prädiabetischen Stoffwechsellage und sein Langzeitblutzuckerwert ist runtergegangen. Das heißt, es werden nicht nur Wechseljahrsbeschwerden reduziert, weil da gibt es auch ganz wenige, die eindeutig den Wechseljahren wirklich zuzuordnen sind. Es werden auch einfach nur normale Blutwerte wie Cholesterin, Langzeitzucker, nüchtern Blutzucker, die werden verbessert. Und Blutdruck geht runter. Ich habe eine Frau, die ist runter von ihren Blutdrucksenkern und ist jetzt aus dem Diabetes-Screening von alle 3 Monate auf alle 6 Monate umgestellt worden. Und das heißt dann auch gesünder älter werden. Ne? So, genau, also wie schafft man es dran zu bleiben? Trainieren, eine Freundin, die mitmacht. Ich würde den Kurs, wenn man den Videokurs nur macht, dann würde ich mir eine Freundin suchen, weil man kann sie austauschen. Ne? Das, also direkt austauschen auch. Und wenn man in der Familie nur Hardcore-Wurst- und Käseesser hat, dann ist es schwieriger, deutlich schwieriger.
Und ich finde auch, Erfolge machen das dann einfach so, dass ich einfach gern dran bleibe und dann eben einmal irgendwann dann aufs 80-20-Prinzip umsteige und. Abschlussfrage von Always the Sun. Ich habe seit den Wechseljahren ständig Blähungen und Verdauungsprobleme. Gibt es Lebensmittel, die ich unbedingt meiden oder bevorzugen sollte?
Das ist ganz typisch für die Wechseljahre, weil sich das Mikrobiom umstellt. Bis vor den Wechseljahren ist das Mikrobiom zwischen Männern und Frauen komplett unterschiedlich. Und nach den Wechseljahren, in der Postmenopause, hat sich das Mikrobiom der Frauen an das der Männer angeglichen und ist ganz unterschiedlich zu dem der jungen Frauen. Das heißt, da finden im Darm Prozesse statt, da finden Verdrängungsprozesse statt, ne? Da werden die östrogenabhängigen also zum Mikrobiom gehörenden Bakterien wandern aus und die Flächen werden eingenommen von guten oder schlechten Bakterien. Und je nachdem, was ich esse, wie viel Stress ich habe, wie viel Schlaf ich habe, ist das eben gut oder nicht gut, was sich da ansiedelt. Und das geht über Jahre. Und da ist es ganz wichtig, also kurzfristig kann sie natürlich Lebensmittel weglassen, aber man lässt dann gesunde Lebensmittel wie grüne Blattgemüse lässt man auf einmal weg, weil sie oxalatreich sind, oder man lässt Hülsenfrüchte weg, weil sie vermeintlich Blähung verursachen. Es geht eher darum, den Darm wieder zu gesunden, sodass er diese gesunden Lebensmittel auch verstoffwechseln kann. Viele Frauen haben auch entwickeln eine Histaminintoleranz in den Wechseljahren. Und da ist eben wichtig, mit einer Gesundheitsberaterin, Heilpraktikerin, naturheilkundlichen Ärztin zusammenzuarbeiten, zu sagen, was braucht der Darm jetzt, damit Platz geschaffen wird für gesunde Darmbakterien. Und das ist jeden Tag fermentiertes Essen, das hatte ich vorhin nicht erwähnt. Also gutes Sauerkraut, gutes Kimchi-Essen. Und dann fängt man mit kleinen Mengen an. Also auch bei den Hülsenfrüchten wissen wir heute, dass es einen guten Gewöhnungseffekt gibt. Du fängst mit kleinen Mengen an. Wenn man die nach ein paar Wochen immer noch nicht gut verträgt, dann hat man vielleicht zu wenig Magensalzsäure, man hat zu wenig Verdauungsenzyme. Dann mal in die Apotheke gehen und sich ein Präparat holen, was genau diese Enzyme enthält. Da gibt es im Drogeriemarkt, in Apotheken gute Präparate, die unterstützen bei der Verdauung, sodass man auch die langen Kohlenhydratketten wieder gut verstoffwechseln kann. Weil wenn man das nicht kann, dann stürzen sich da die Bakterien drauf und dann produzieren die diese Gase im Darm und das führt dann zu Unwohlsein.
Was für eine Folge, geballt mit Wissen von dir. Vielen, vielen Dank, liebe Susanne, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Dankeschön.
Bitte gerne, sehr gerne. Vielen Dank, Daniela.
Wie gesagt, wie man mit dir Kontakt aufnimmt, wo es die 21-Tages-Body-Reset-Challenge und so weiter gibt, in den Shownotes. Menomeo erscheint immer freitags überall, wo es Podcasts gibt. Die Folgen wechseln sich immer zwischen Expertinnen-Talks und dem Wechselwirkung-Plausch ab, wo ich mit Frauen aus dem öffentlichen Leben, aber auch aus der Menomeo-Community, also gern auch mit dir, locker und entspannt über die Herausforderungen und Freuden der Wechseljahre spreche. Du möchtest mit mir sprechen? Dann melde dich unter daniela@menomeo.at. Außerdem, wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke. Um Menomeo und das Thema Wechseljahre noch bekannter und größer zu machen, hilft es mir wirklich enorm, wenn du Menomeo auch mit Sternen bewertest. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es übrigens auch auf Instagram unter Wechseljahre_Podcast. Auf LinkedIn findest du mich unter Menomeo und auch ganz klassisch im Internet unter www.menomeo.at, wo du dich übrigens auch zu meinem monatlichen Newsletter anmelden kannst. So, liebe Susanne, auch du schreibst mir bitte zum krönenden Abschluss noch in mein Freudenbuch. Funktioniert wie am Anfang, ich beginne einen Satz und du vervollständigst ihn bitte. Daran merke ich, dass ich in den Wechseljahren bin.
Stärkeres PMS, schlechter Schlaf, schlechte Stimmung. Das würde ich schon mal sagen, also so fängt es langsam an.
Meine größte Herausforderung in den Wechseljahren ist?
War bei mir 2 Schulterdachreizungen, einmal links, einmal rechts mit langwieriger physiotherapeutischen Behandlung, wo ich heute weiß, da hat die Perimenopause nicht nur angeklopft, da war ich mittendrin.
Das hätte ich gern früher über die Wechseljahre gewusst.
Dass mein schlechter Schlaf aufgrund der hormonellen Schwankungen stattfindet und dass das eine große Wahrscheinlichkeit ist, das hätte ich gerne früher gewusst, ja.
Meine Geheimwaffe in den Wechseljahren?
Ist Gemüse, auf jeden Fall. Und Leinsamen.
Glückliche Wechseljahre heißt für mich?
Zufrieden mit sich selber sein, in einer guten Beziehung zu anderen zu sein, weil die 5 Menschen, die dich umgeben, die prägen dich. Und da ist wichtig, dass man, weil man ja noch ein halbes Leben vor sich hat, dass man da gut aufgestellt ist für sich. Und wenn man das noch nicht ist, dass man daran arbeitet. Denn man kann sich nicht so gesund ernähren, wie toxischer Stress und schlechter Schlaf das Ganze torpedieren. Und deshalb ist es so wichtig, ganzheitlich, holistisch, dass es einem besser geht, daran zu arbeiten.
Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.